Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind für das Neueste aus der Welt des Films. Heute geht es bei uns um eine doppelte Frage. Wer steht auf wessen Seite? Auf der Weltbühne, wo Kriege und Fluchtbewegungen den Begriff der Solidarität immer brüchiger machen. Aber auch in Hollywood, wo das Studio Paramount sich anschickt, den Konkurrenten Warner Brothers zu übernehmen. Ein Schachzug, der das sehr empfindliche Gleichgewicht der Traumfabrik massiv verschieben könnte. Beides erzählt von Macht, von Gemeinschaft und davon, wie schnell das, was uns verbinden soll, auch zur Waffe werden kann. Wir beginnen die Sendung mit einem einfachen Wort, vielleicht schon fast vergessen: Solidarität. Auch weil dieser Begriff jetzt gleichzeitig Hoffnung und Spaltung verkörpert, während wir uns vielleicht nach so globaler Verbundenheit sehen, erleben wir zurzeit täglich, wie Solidargemeinschaften gegeneinander ausgespielt werden. Der neue Dokumentarfilm Solidarity von David Burnett stellt auch eine sehr unbequeme Frage. Kann das, was uns verbinden soll, am Ende das sein, was uns vielleicht auseinandertreibt?
Menschen haben ein Talent für Zerstörung. Haben Sie auch eins für Solidarität?
Solidarity is important. This gesture that is unconditional. You are sinking and I pull you out. It's salvation for whom you save, but it's salvation for you as well.
Ein Ausschnitt aus dem Dokumentarfilm Solidarity, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Der Film führt uns von der belarussisch-polnischen Grenze über die Ukraine-Fluchtbewegung bis hin in den Nahen Osten und zeigt die helle wie auch die dunkle Seite der Solidarität. Bei mir im Studio ist jetzt der Regisseur von Solidarity, David Burnett. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einleitung.
Sie beschreiben
für die Einladung, Entschuldigung.
Sehr
die Einladung auch, das war beschwingte Musik, sorry.
Sie beschreiben Solidarität als unwiderstehliches Gefühl, aber oft auch als sehr widersprüchlich. Was hat Sie denn jetzt dazu gebracht, dieses Paradox filmisch zu erforschen?
Also ich habe erstmal versucht, das Phänomen als solches zu verstehen. Es ist ja, wenn man sagen will, eine menschliche Fähigkeit oder ein Phänomen. Es ist wichtig für den Zusammenhalt und die Stabilität von Gesellschaften und es ist in der Lage, uns persönlich über uns selbst hinaus wachsen zu lassen. Es ist groß und erfüllend. Das ist Solidarität, glaube ich, wie wir sie normal verstehen. Und auf dem Weg mit meinen Protagonisten entdecke ich dann unterschiedliche Aspekte der Solidarität, ihre Wirkungsweise und da wird es dann eben kompliziert. Und ich spreche da, wie Sie schon gesagt haben, von den hellen und den dunklen Seiten der Solidarität.
Und die Protagonistinnen und Protagonisten, die Sie erwähnt haben, Sie nennen sie auch die Agenten der Solidarität im Film. Die sind halt auf unterschiedlichen Orten präsent. Einige engagieren sich bei UNHCR, bei der Menschenrechtsorganisation der UN. Würden Sie denn sagen, dass so unterschiedlich wie diese Menschen sind, in ihrem Handeln, gibt es da etwas, was sie eint? Ein Glaube vielleicht, eine Idee, eine These, der sie folgen?
Ja, also es sind erstmal Menschen, die jetzt nicht quasi als Ersthelfer unterwegs sind, also das, was man normalerweise im Fernsehen sieht, sondern es sind Menschen, die in den Strukturen arbeiten. Und diese Strukturen, also nicht ganz, es gibt ja eine Aktivistin bzw. Politberaterin aus Polen, die aktiv ist in Polen, aber was sie eint, ist quasi ihr Verhältnis zu dieser Idee der globalen Solidarität. Also eine Idee von Solidarität, die weltumfassend ist. Und die einzigartig ist, wenn man sagen kann, aber nicht selbstverständlich.
Hm. Für Ihren Film haben Sie viele geopolitische Konflikte auch der letzten Jahre beobachtet, sind dann auch im Nahen Osten. Und gerade jetzt, wenn wir auf den Krieg in Gaza blicken, zeigt sich ja deutlich, wie umkämpft Solidarität ist. Also Millionen von Menschen fühlen mit den Opfern, aber die Frage ist, mit welchen Opfern? Mit den Opfern in Gaza oder mit denen des brutalen Angriffs der Hamas? Macht Solidarität in solchen Fällen automatisch parteiisch?
Also Solidarität ist, und das ist eine der Erkenntnisse quasi auf dem Weg, den ich gemacht habe mit meiner Protagonistin jetzt über diese Jahre, seit ich an diesem Film arbeite, hat was grundsätzlich Parteiisches. Also die Solidarität, die wir empfinden, hängt immer davon ab, verstehe ich die Geschichte dieser Leute, mit denen ich mich solidarisiere, verstehe ich die Idee, der sie folgen oder das Problem, das sie haben. Verstehe ich es nicht, dann hat das sehr viel zu tun mit Wahrnehmung. Was nehme ich wahr, was nehme ich nicht wahr? Und Solidarität, so gut gemeint ist, ist oft ausschließend. Also ich habe das zwischendurch so für mich ein bisschen erklärt mit quasi, jede Solidarität hat einen dunklen Schatten.
Mhm. Und sie macht auch blind für die Grausamkeit der anderen Seite wiederum.
Sie sprechen jetzt Gaza an. Ja, Gaza ist für mich, also während ich verschiedene Sachen eben in Belarus entdecke, mit der Ukraine-Krise, mit den ganzen Konflikten und Problemen, die mit zusammenhängen, entdecke ich in Gaza im Prinzip das moralische Scheitern einer, sagen wir mal, kanalisierten Solidarität. Also es war sehr beeindruckend. Von Anfang an habe ich gedacht, hier, das ist im Prinzip eine Geschichte, die oder ein Ereignis, das beispielhaft zeigt, wie Solidarität scheitern kann. Die wohlgemeinteste. Und ein Teil der westlichen Welt oder auch das offizielle Deutschland hat sich sogar von der UNO distanziert oder sie kritisiert oder sich davon abgewendet zumindest. Also im Prinzip eine Absage an die globale Solidarität erklärt zugunsten der Solidarität für die israelische Regierung, kann man in dem Moment sagen. Und damit aber auch sich gegen etwas Grundsätzliches getan, was ich in dem Film auch problematisiere, dass das, was auf dieser globalen Solidarität fußt, nämlich das internationale Rechtssystem, die Menschenrechte, humanitäre Konventionen, plötzlich Gefahr drohen, ignoriert zu werden, zu zerfallen. Oder auch, vor allem dann auch, wenn man die Institutionen angreift, deren Aufgabe ist, genau diese internationalen Rechte zu schützen, zu hüten.
Sie beschreiben ja im Film, dass diese globale Solidarität eine Errungenschaft ist der Weltgemeinschaft aus den Schrecken des Zweiten Weltkrieges. Jetzt stellt sich aber die Frage, woher kommt denn dieser Rückzug heute in diese abgeschotteten Solidargemeinschaften, die dann doch immer ein Gegenüber brauchen, gegen das sie sich positionieren können?
Ja, dieser Blick ins Jahr 1945, der wurde motiviert durch mein Gespräch mit Filippo Grandi, dem Chef des UNHCR, also des Flüchtlingshochkommissariats in Genf. Und der sagte, man müsste eigentlich diesen Geist reaktivieren, indem man damals diese internationalen Institutionen geschaffen hat, mit dem Ziel, nie wieder Krieg. Das war ja, dieses nie wieder wurde ja damals erfunden. Und es ist ein internationaler Gegenstand, das nie wieder. Und er sagt, man muss diesen Geist wiederfinden. Und ich dachte dann, wie soll das gehen? Man kann ja keinen Geist wiederfinden. Man kann nicht die Erfahrung wiederfinden, die Leute hatten 1945, die sich gesagt haben, wir bauen diese internationalen Sicherheitssysteme. Und das wird nicht gehen. Und ich habe mir dann gedacht, trotzdem hat es mich nicht losgelassen. Ich habe weiterhin darüber nachgedacht und habe dann schon herausgefunden, was wir mindestens machen können, ist uns daran erinnern, was für eine zivilisatorische Großleistung das war damals. Dieses abstrakte Konzept einer Solidarität, die eben weltumfassend ist, zu akzeptieren. Und diese Akzeptanz ist irgendwie verloren gegangen über die letzten Jahre. Sie wurde angegriffen, sie wurde missachtet und entsprechend auch die UN-Institutionen werden missachtet. Sogar die Flüchtlingskonvention, das Asylrecht, alle diese Dinge werden plötzlich in Frage gestellt. Aus Eigensinn, aus ich weiß nicht, was auf uns zukommt jetzt mit dem, was passiert überall. Also mit der Rückkehr des Egoismus wie man in allen möglichen Zusammenhängen jetzt erkennen kann. Auch in den USA, aber auch hier, glaube ich, gibt es autoritäre Tendenzen, neue.
Dieser Funke, von dem Sie sprechen, der diese globale Solidarität vielleicht neu entfachen könnte, den tragen ja schon diese Agenten der Solidarität in ihren Filmen in sich. Haben Sie eigentlich erlebt, dass Sie persönlich, also diese Agenten und Agentinnen zur Zielscheibe werden in ihrer Arbeit? Das ist ja, wie Sie selber sagen, auch in Zeiten von Polarisierung nicht selbstverständlich, dass jemand für diese globalistischen, universalistischen Werte eintritt.
Also nicht persönlich, also die Martha in Polen schauen, klar, die wurde schon auch eingefeindet. Aber es sind ja alles Leute, die tatsächlich im Verborgenen, mehr oder weniger im Verborgenen arbeiten. Also bis jetzt auf die Köpfe der UNHCR, Filippo Grandi, Gillian Triggs, die im Film vorkommen, sind das sehr Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Aber wir können genau das Phänomen, das Sie da beschreiben, erkennen bei diesen Nachrichten, die wir ja auch öfter kriegen, dass irgendwie Unfallhelfer angegriffen werden, die Feuerwehr angegriffen wird. Also dieser Verlust an Verständnis, was diese Systeme sind, diese Strukturen, die geschaffen sind, Solidarität auszuüben, und zwar gegenüber jedermann. Daran, glaube ich, kann man etwas, diesen, wie soll man, diese Ignoranz erkennen, die sich überall reinschleicht. Ja.
Wenn man Ihren Film sieht, zeigen Sie ja sehr schön, dass Solidarität, so wie Sie sie auffassen, trösten kann. Sie kann auch eine dunkle Seite haben, sie kann verbinden und spalten. Wenn Sie jetzt noch so einen letzten Gedanken für unser Gespräch formulieren müssten, ist Solidarität für Sie noch eine Kraft der Zukunft oder hat die Polarisierung jetzt gewonnen?
Also, was mich fasziniert hat in der Beschäftigung mit dem Jahr 1945, der Gründung der UNO, war, dass das war ja die erste Zusammenkunft war im April 1945. Die hatten da alle Konzepte auf dem Tisch für die Zukunft. Das heißt, während des Krieges haben Leute daran gearbeitet, was brauchen wir danach? Und das, finde ich, ist eine Hoffnungsbotschaft. Das heißt, auch heute können wir uns überlegen, wie können wir diese globale Solidarität, die wir brauchen für die Weltgemeinschaft, neu erfinden gewissermaßen. Das ist für mich der Weg der Hoffnung.
Ein Blick, wie das vielleicht funktionieren kann und mit welchen Personen, das kann man nächsten Donnerstag in den deutschen Kinos sehen. Solidarity von David Bennett läuft dann an. Vielen Dank für den Besuch.
Danke Ihnen.
Wir blicken nach Hollywood. Dort will der Milliardärssohn David Ellison, der jetzt neuer Herr über das Filmstudio Paramount Pictures ist, den Rivalen Warner Brothers Discovery schlucken. Das klingt jetzt erstmal wie eine sehr trockene Wirtschaftsmeldung, aber sollte diese Fusion über die Bühne gehen, dann entstünde daraus ein wahrer Mediengigant, der Blockbuster-Kino, HBO, aber auch journalistische Sender wie CNN und diverse Sportrechte in einer Hand hätte. Es wäre also so etwas wie ein Universalstudio des 21. Jahrhunderts geschaffen. Und auch hinter diesen Plänen steckt aber mehr als jetzt nur der branchenübliche Größenwahn, Medien- und Marktführer zu werden. Es geht nämlich um die Frage, wer künftig die Bilder in den USA kontrollieren wird, in einer Zeit, wo auch der Schatten von Donald Trump über Hollywood liegt. Es ist ein Machtspiel zwischen Wall Street, Politik und Traumfabrik. Christian Berndt berichtet.
Hollywood bebt. David Ellison, Chef von Skydance Paramount, will Warner Brothers Discovery übernehmen. Würde das gelingen, fänden zwei der fünf großen Hollywood-Studios zueinander mit Blockbustern, Streaming-Diensten und Fernsehsendern wie HBO und CNN unter einem Dach. Kein Wunder, dass dieses Vorhaben gerade die ganze Branche elektrisiert.
Alle gucken auf ihn jetzt hin und zu sehen, ob seine Strategie erfolgreich wird, weil Hollywood steckt seit Corona in einer Dauerkrise.
Das Zauberwort heißt Konsolidierung. So beschreibt es der Filmexperte Scott Roxborough vom Hollywood Reporter. Ellison will die Streamingdienste von Paramount und Warner zusammenlegen, um endlich mit Netflix und Amazon mitzuhalten. Erst vor wenigen Wochen hatte seine Firma Skydance Paramount Global übernommen, das traditionsreiche Studio hinter Klassikern wie Der Pate oder Forrest Gump. Eine Fusion mit Warner würde eine geballte Medienmacht schaffen.
Wenn Paramount Warner übernimmt, heißt das weniger Konkurrenz. Und das ist nie gut für Kreativen, weil es ist oft so, dass es allgemein ein bisschen konservativer wird, dass weniger risikoreich vorgegangen wird. Andererseits steckt Hollywood in eine echte Krise. Die Konkurrenz im digitalen Bereich, YouTube oder Amazon, Netflix, ist so stark, dass Hollywood, wie es jetzt konstruiert ist, keine glorreichen Zukunft sieht.
Für Roxborough hat das zwei Seiten. Frisches Geld stabilisiert das brüchige Studiosystem. Gleichzeitig entsteht eine Medienmacht, die nicht nur ökonomische, sondern auch politische Folgen haben könnte.
Es ist klar, dass Larry Ellison, David Ellisons Vater, ein enger Freund von Trump ist und ihn lange politisch unterstützt.
Larry Ellison, Gründer des Tech-Konzerns Oracle, einer der reichsten Männer der Welt. Sein politischer Einfluss öffnete Türen. Die Fusion von Skydance und Paramount im Sommer bekam von der US-Regierung nur grünes Licht, weil man Trump entgegenkam. Der hatte zuvor den zu Paramount gehörenden Sender CBS wegen eines angeblich vorteilhaft geschnittenen Interviews mit der früheren Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verklagt. Obwohl Trumps Klage als aussichtslos galt, zahlte Paramount einen Vergleich, wohl um die Fusion mit Skydance nicht zu gefährden.
Nach der Übernahme von Paramount hat Ellison einen Trump-Anhänger, Kenneth Weinstein, bei CBS reingebracht, um, man vermutet, CBS eher auf Trump-Linie zu bringen.
Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Selbst die populäre Late-Night-Show des Trump-Kritikers Stephen Colbert verschwand vom Bildschirm. Für Jeff Jarvis, Journalistikprofessor an der City University of New York, wäre eine Übernahme von Warner deshalb nichts weniger als eine Katastrophe.
I see the potential takeover of Warner Brothers Discovery as a disastrous move.
Mit der Übernahme bekämen die Allisons auch noch CNN unter ihre Kontrolle. Sogar die Übernahme des amerikanischen Geschäfts von TikTok durch die Allisons steht dank ihrer Nähe zu Trump im Raum. CBS erinnert Jarvis, einst ein Flaggschiff des politischen Journalismus sei längst auf Linie gebracht und CNN dürfte der nächste Schritt sein. CNN, meint Jarvis, sei bereits problematisch, weil man dort schon länger konservative Kommentatoren bezahlt, um den ständigen Angriffen der Rechten etwas entgegenzusetzen. Liberale Medien, ob CNN oder New York Times, seien in der Trump-Ära übervorsichtig geworden. Und auch Hollywood folge diesem Trend. Hollywood, sagt Jarvis, habe seine Fantasie und seinen Mut verloren. Früher habe man dort noch kontroverse Themen verhandelt. Dass es in den USA heute die Ehe für alle gibt, sei nicht zuletzt den Filmen zu verdanken, die queere Figuren ins Mainstream-Kino gebracht haben. Heute aber überwiegt der konservative Trend, das beobachtet auch Scott Roxborough.
Was ich erwarte, ist, dass es viel weniger Trump-Kritik geben wird und dass Themen, die als progressiv gesehen werden, immer weniger vorkommen. Man sieht das schon jetzt und ich glaube, das wird zunehmen. Nicht nur unter Allison, sondern man sieht das auch bei Disney, dass die selber sagen, dass die weniger woke sein und mehr ein konservatives Publikum angepasst werden.
Jeff Jarvis sieht im Moment eine rechte Meinungsführerschaft, die gerade nach der Ermordung des rechten Influencers Charlie Kirk noch gefährlicher werden könnte.
I'm sorry to make analogies to German history.
Er müsse leider an die deutsche Geschichte erinnern, sagt Jarvis, denn nach Kirks Ermordung erkenne er Parallelen zum Reichstagsbrand. Trump nutze den Mord, um die freie Rede einzuschränken und habe damit Erfolg. So wurde sogar die Late-Night-Show von Oscar-Moderator Jimmy Kimmel abgesetzt, weil er den Kirk-Attentäter mit der MAGA-Bewegung verglich. Nicht das große Hollywood-Kino, meint Jarvis, halte dem Land gerade den Spiegel vor, sondern die vielen dystopischen Streaming-Serien. Deren Visionen totalitärer Gesellschaften seien der amerikanischen Realität inzwischen gefährlich nahegerückt.
Die US-Filmbranche konsolidiert sich unter dem zunehmenden Einfluss der Tech-Milliardäre aus dem Silicon Valley und das alles unterstützt von der Regierung Trump. Und wie volatil und unsicher die Lage ist, das zeigt sich auch an einer Nachricht, die heute Nacht bekannt wurde. Denn jetzt zeigt sich wohl auch Streaming-Gigant Netflix interessiert an einer Übernahme von Warner Brothers Discovery. Was das wiederum für Folgen für Hollywood haben könnte, werden wir noch beobachten. Den aktuellen Stand der Dinge fasste für uns Christian Bern zusammen. Über Jahrzehnte hinweg, über mehrere Hollywood-Epochen hinweg, war Robert Redford aus dem amerikanischen Film und der Filmwelt nicht wegzudenken. Und jetzt, da klafft ein Loch. Als am Dienstag die Nachricht kam, dass Robert Redford im Alter von 89 Jahren in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah gestorben ist, herrscht Stille. Es war ein Schock und sogar das deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen stellte spontan das Programm um. Seine vielen Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt trauerten, würdigten den Schauspieler, aber auch eben den politisch engagierten Bürger Redford. Mit ein paar Tagen Abstand wollen wir jetzt noch einmal genauer hinschauen auf das Phänomen Robert Redford, auf sein Schaffen als Schauspieler, Regisseur, Produzent und natürlich auch als Gründer des legendären Sundance Film Festivals. Und das mache ich jetzt mit Anke Lewicke im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Anke, ich weiß jetzt gar nicht, wie ist es dir ergangen, als du von Redfords Tod gehört hast, weil mich hat diese weltweite Trauer, auch hier in Deutschland übrigens, wo sowas ja meist unter ferner Liefen abgehandelt wird, sehr überrascht. Ich dachte mir dann, dass es neben seinen Rollen auch vielleicht daran lag, dass Redford weniger als Schauspieler nur funktionierte, sondern als Projektionsfläche für ein Amerika, das sich selbst kritisch sehen kann, aber zugleich eben von seinem Idealismus nicht lassen will.
Ja, das hast du, glaube ich, schon gut gesagt. Und so haben es ja viele Titel auch zusammengefasst. Also viele Nachrufe waren ja überschrieben mit der gute Amerikaner. Es ging eben immer wieder darum, dass Robert Redford der letzte Vertreter eines anderen Amerika war. Und ich würde auch sagen, ja, dass Robert Redford war ein linksliberales Gesamtkunstwerk. Also sein Aussehen erstmal. Er hat doch schon was Kennhaftes gehabt. Diese rotblonden Haare, die blauen Augen, immer leicht gebräunt. Dann, wenn ich mich an ihn erinnere, hat er immer so die Hemdsärmel so hochgekrempelt gehabt. Also da war so eine Tatkraft. Also er war die Inkarnation des US-amerikanischen Traums, hat aber als Regisseur, Produzent und Schauspieler konsequent diesen Traum eben wieder hinterfragt, hat dann aber auch das Sundance-Institut erstmal gegründet, um eben so kritische Amerika-Stimmen weiter zu versammeln, damit das Kino weiter unabhängig auch von Hollywood arbeiten kann. Dann das Sundance-Institut, also seine politische Haltung stimmte weitgehend mit seinem künstlerischen Schaffen überein. Das hat ihn vielleicht so unkorrumpiert, so unbestechlich gemacht. Und er war ja auch unbestechlich eigenen Angelegenheiten gegenüber. Als das Sundance-Institut, also das Festival, immer größer wurde, hat er gesagt, boah, er braucht die Partys nicht, die Goodiebags und Paris Hilton könnte auch fernbleiben.
Die großen biografischen Stationen hat man ja in der Woche in den vielen Nachrufen schon gehört. Deshalb haben wir uns für unseren Rückblick jetzt einen Film mal rausgesucht, der ziemlich gut zusammenfasst, wofür Redford eigentlich stand. Der Film ist Bill McKay, der Kandidat von 1972 in der Regie von Michael Ritchie. Redford spielt darin einen sozialliberalen Anwalt, der in Kalifornien für die Demokraten in den Wahlkampf geschickt wird. Ein Film, Anke, der heute aktueller wirkt denn je und auch vielleicht so ein typisches Redford-Thema berührt, nämlich die Risse in der amerikanischen Demokratie und der Wunsch nach Aufklärung, Transparenz und liberaler Moral.
Ja, man kann ja sagen, dass dieser Film einerseits sehr dokumentarisch ist, aber auch satirisch. Also wir bekommen einen Wahlkampf wirklich aus nächster Nähe mit. Also Bill McKay, der ja Anwalt ist, wird ja eigentlich gecastet, weil er gut ins Bild passt. Eine große politische Gesinnung hat er nicht. Klar, er ist Demokrat, er hat auch so ein paar ökologische Themen und mit ihm zieht man dann einfach so rum. Er steht vor Fabriken, er geht zu irgendwelchen Hausfrauenversammlungen. Kaum, also am Anfang tauchen kaum Leute auf, aber es wird immer voller. Und je voller es wird, desto mehr bekommt dieser Bill McKay eigentlich mit, dass die politische Gesinnung, die er hat, also das Wenige, dass das zum Slogan wird. Und dann gibt es einfach diese tolle Szene auf dem Rücksitz im Auto, wo er eine Wahlkampfrede probt.
Can't any longer. Oh no. Can't any longer play off black against old, young against poor. This country cannot house its houseless, feed its foodless. Vote once, vote twice for Bill McKay, you middle-class honkies.
Ja, also er streckt da der Mittelklasse schon den Mittelfinger aus. Also es ist durchaus auch selbstkritisch. Aber der Film zeigt eben auch einen Mann, der irgendwann auch von sich selbst berauscht ist. Der es einfach toll findet, dass alle schreiben, we will Bill, der überall seine Bilder sieht. Also der Narzissmus, der befriedigt wird, der ist auch drin. Und ich finde diese Figur auch so interessant. Ich meine, jeder große Star hat mal einen Politiker oder einen Kandidaten gespielt. Und bei Redford ist es aber so, er hat immer die Prototypen des populären US-Kinos gespielt, aber sie immer mit der Realität konfrontiert. Können wir doch noch den elektrischen Reiter nehmen. Da gibt er den Lonesome Cowboy, aber er kann ihn so geben, weil auch der Film klar macht, der Mythos des Cowboys ist auserzählt. Der Cowboy macht heutzutage Werbung für Haferflocken, die Cornflakes sind.
Der Kandidat ist ein Film über Politik, Politik im Zeitalter der Massenmedien. Aber Redford hat auch immer wieder gesagt, für ihn war es auch ein sehr persönlicher Film. Er sprach da von einer Teufelsaustreibung. Warum?
Naja, direkt am Anfang gibt es schon diesen entscheidenden Satz. Und was ich eben schon meinte, dieser Bill McKay wird auch wegen seines Aussehens genommen.
This TV stuff isn't working.
Give it a chance.
I'm not talking to anyone. And I'm not saying anything.
The point is, you're showing your face. That's what we have to sell first.
Ugh, sell.
Exposure.
Ja, also Bill McKay passt ins Bild und das kannte natürlich Robert Redford auch, weil er so häufig gecastet wurde wegen seines Aussehens. Und er hat dann gesagt, irgendwann glaubt man tatsächlich, dass das Innere und Äußere eins ist. Deshalb war eben dieser Film für ihn auch eine Art von Therapiesitzung, weil er sich damit so persönlich auseinandersetzen konnte. Und man muss ja auch sagen, er hat ja auch mit seiner Schönheit immer im guten Sinne Kapital geschlagen und das wieder in Filme gegeben, also die Unbestechlichen. Da hat er ja auch das Buch für gekauft und wollte, dass dieser Film über die Watergate-Affäre wirklich auf die große Leinwand kommt.
Lass uns zum Schluss nochmal beim Schauspieler Robert Redford bleiben. Also der Kandidat oder die Unbestechlichen, hast du ja schon erwähnt. Das war ja Anfang der 1970er Jahre auch die große Zeit des sogenannten New Hollywood. Damals sprach man ja weniger von Helden, eher von Anti-Helden, gespielt von Gene Hackman, Warren Beatty, Jack Nicholson. Das waren die großen Namen. Gehörte Redford für dich auch in diese Reihe oder war er eher der saubere Bruder dieser Anti-Helden?
Ja, das ist eine interessante Frage. Natürlich hat man erstmal den in sich ruhenden Pferdeflüsterer vor Augen oder den charmanten Großwildjäger aus jenseits von Afrika. Aber ich finde, was ihn wirklich mit den Schauspielern verbindet, ist eine Getriebenheit. Also da gibt es diese Schönheit, der nichts Mysteriöses angehört, aber da ist auch diese Unruhe, die Getriebenheit. Und da bringe ich jetzt nochmal die Tage des Condor ins Spiel. Polit-Thriller Mitte der 70er Jahre, da spielt er einen CIA-Agenten, der dann aus den eigenen Reihen gejagt wird. Also letztlich gehört Robert Redford auch dahin. Er wird von seinem eigenen Land verfolgt und das wirklich hat er dann ja auch aufgegriffen in seinen ganzen Filmen, die er selbst inszeniert hat. Quizshow zum Beispiel oder von Löwen und Lämmern.
Erinnerungen an eines der prägenden Gesichter des amerikanischen Kinos. Anke Lewicke hat mit mir über Robert Redford gesprochen, Schauspieler, Regisseur, Produzent, Festivalgründer. Diese Woche ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Wir reden ja oft über Jugend, über Produktivität und Fortschritt, aber sehr selten über das Alter. Und wenn, dann immer Alter als Last, als Endpunkt, als Problem. Und genau dagegen richtet sich der Regisseur Gabriel Mascaro mit seinem neuesten Film Das tiefste Blau. Darin erzählt der Brasilianer von einer nahen Zukunft, in der alle Menschen, die das 80. Lebensjahr erreichen, in eine Kolonie verbannt werden. Orte ohne Rückkehr. Auch die 77-jährige Teresa steht kurz davor, aber sie entscheidet sich zu fliehen. Im Amazonas entdeckt sie dann eine neue Freiheit und versucht, sich ihren größten Lebenswunsch zu erfüllen.
Du wusstest doch, dass du in die Kolonie kommst.
Aber jetzt geht es so schnell.
Was macht's für einen Unterschied? Früher oder später?
Du hast gut reden, du hast ja auch noch Zeit. Ich will doch aber noch was tun.
Das kannst du ja auch da. Was möchtest du denn noch tun?
Oh, was Persönliches.
Du weißt ja gar nicht, was du willst und lehnst was ab, wofür viele andere sehr dankbar sind.
Ich möchte fliegen.
Ein Ausschnitt aus Das tiefste Blau von Gabriel Mascaro. Der Film, der diesen Februar auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde. Ich konnte den Regisseur vor der Sendung in Brasilien erreichen und habe ihn zu Beginn gefragt, wie er auf die Idee zu dieser radikal altersfeindlichen Dystopie gekommen ist.
Das ist ein faszinierender Ansatz für einen Film über ältere Menschen. Der Film beginnt ja damit, dass diese Menschen gelobt werden. Ein Flugzeug fliegt über die Stadt, eine Botschaft schallt aus den Lautsprechern. Lasst uns die älteren Menschen feiern. Man denkt also zuerst, aha, hier würdigt der Staat die Alten. Aber dann merkt man, nein, sie machen sich über sie lustig. In Wahrheit ist das ein Staat, der ältere Menschen in Kolonien bringt. Manchmal mit dem, wie ich Faltenwagen nenne, Fahrzeuge, die wie Hundefänger aussehen. Der Film dreht das Ganze also um. Er beginnt wie eine Dystopie, aber am Ende wirkt er fast wie eine Utopie.
It's a movie that plays in a very different way. So it starts like a dystopia, but of course in the end looks like a utopia.
Und diese Utopie erzählen sie über Teresa, ihre Hauptfigur, die eigentlich auch in eine Kolonie kommen soll. Sie ist zwar erst 77 Jahre alt, aber sie sagt nein, sie verweigert sich diesem System. Stattdessen nimmt sie ihr Leben selbst in die Hand und fährt mit einem Boot über den Amazonas. Würden Sie sagen, Blue Trail ist daher auch ein Film in erster Linie und vielleicht auch vor allem ein Film über Freiheit?
Ja, es geht um Freiheit von dieser Hetzerei, um das Recht zu träumen. Es ist ein Film über ältere Menschen, die sagen, es ist nie zu spät, das Leben neu anzufangen, nie zu spät, neuen Sinn zu finden. Für mich war es wichtig, eine Figur zu zeigen, die die Erwartungen der Genres durchbricht. Wenn wir an dystopische Filme denken, an Coming of Age oder Fantasy, dann sehen wir immer junge Körper oder junge Erwachsene, aber nie alte Menschen, die rebellisch sind. Mich hat fasziniert, das möglich zu machen. Ältere Protagonisten in Genres, die normalerweise keine alten Figuren akzeptieren. Der Film spielt das auf eine sehr spielerische, lyrische, fast melodische Weise durch. Er vermischt Genres und drückt ältere Figuren ins Zentrum dieser Geschichten.
Blending these different genres that normally do not accept elderly protagonists.
Wie haben Sie eigentlich diese Theresa entwickelt? Ich habe gelesen, dass Sie selbst mit Ihren Großeltern aufgewachsen sind in einem Haushalt. Hat das Ihren Blick aufs Älterwerden geprägt?
Yeah, I grew up in a house like middle class. Lots of people live inside, including my grandparents for different side of family, father, mom.
So, ja, das stimmt. Ich bin in einem Haushalt der Mittelschicht aufgewachsen, in dem viele Menschen lebten, auch meine Großeltern, von beiden Seiten der Familie. Wir hatten drei alte Menschen im Haus. Es war schön, so aufzuwachsen. Ich konnte ihr Altern miterleben und viel von ihnen lernen. Als mein Großvater starb, begann meine Großmutter zu malen. Da war sie Ende 80. Es war wunderbar, das zu sehen, wie jemand so spät im Leben aufblüht. Das hat mich inspiriert, einen Film zu machen, der nicht von der Vergangenheit erzählt, nicht von Nostalgie, sondern von etwas, das jetzt existiert. Als ich recherchierte, merkte ich, es gibt weltweit nicht viele Filme, die ältere Menschen als Hauptfiguren haben. Normalerweise sind alte Figuren mit dem Tod verbunden, mit dem Umgang mit dem Tod, mit Erinnerungen an die Vergangenheit, aber nicht mit der Gegenwart. Für mich war es aufregend, etwas anders zu machen, etwas Neues, basierend auf meinen Erfahrungen. Ich wollte unbedingt eine Frau mit Ende 70 sehen, die das Leben neu entdeckt, die gänzlich neue Erfahrungen macht.
Rediscovering life, rediscovering, having new experience of life in, yes.
Ihr Film ist nicht nur ein Roadmovie über eine 77-Jährige, die einmal im Leben fliegen möchte. Es ist ein Boat-Movie, ein Bootsfilm mit fantastischen Elementen im Amazonas. Wieso gerade dieser Schauplatz für Ihre Geschichte über Teresa und ihren Traum zu fliegen?
Yes, Amazon in Brazil sometimes is represented as a place where you see how difficult life is in terms of like prostitution.
Der Amazonas wird in Brasilien oft so gezeigt: Ort des Elends, Prostitution, Menschenhandel, Abholzung. Ich wollte etwas anderes, etwas Lyrischeres. Einen Ort, an dem man sich verstecken, aber auch sich selbst finden kann. Ein Ort, an dem man das Leben neu entdecken darf. Für mich war es wichtig, diesen utopischen Aspekt einzubauen. Der Fluss als Möglichkeit, neu anzufangen. Als Verbindung zum Leben. Und dann gibt es diesen Moment. Zwei alte Frauen sitzen gemeinsam im Boot. Eine besondere Begegnung. Sie machen Erfahrungen mit Amazonas-Psychedelika, teilen ihre Emotionen und öffnen sich für eine völlig neue Erfahrungswelt im Schutz des Amazonas.
Und trotzdem zeigen sie den Amazonas eben auch geprägt durch Industrie, Kapitalismus, Popkultur. Das ist wirklich eine ungewöhnliche Perspektive auf diesen Ort, weil wir den Amazonas, Sie haben es gerade gesagt, sonst auch gerne romantisieren als grünes, geheimnisvolles Paradies. Warum haben Sie jetzt auch diese kapitalistische Seite gezeigt?
Yeah, that's true. I tried to...
Genau, das war mir wichtig. Diese naive Vorstellung, der Amazonas sei unberührt, das wollte ich aufbrechen. Deshalb beginnt der Film in einer Alligator-Fleischfabrik. Dort sieht man viele domestizierte Tiere. Das wird zu einer Metapher auf die alten Menschen in unserem Film. Ich wollte im Grunde alle Erwartungen an den Amazonas durchbrechen, ein anderes Porträt schaffen. Eines, das wirklich mit unserer Realität verbunden ist und gleichzeitig ein Spiegel unseres Kapitalismus sein könnte.
Im Film gibt es Slogans, Staatsrituale, diesen seltsamen Wagen, der alte Menschen einsammelt, alles so Dinge, in denen der Staat zeigt, dass sie eigentlich auf die alten Menschen verzichten wollen. Wie haben Sie diese Ideen entwickelt? Beim Zuschauen denkt man, das ist Science Fiction, aber so ganz unrealistisch scheint das ja gar nicht zu sein.
That's true. For me it was very important when I thought about dystopia. Do not think about flying cars, the sky. Do not think about disruptive technologies.
Ja, genau. Für mich war wichtig, Dystopie heißt nicht fliegende Autos oder Hightech, sondern verändertes Verhalten, gesellschaftliches Verhalten. Eine Gesellschaft, die es normal findet, ältere Menschen in Fahrzeuge zu stecken, die wie Hundefänger aussehen. Diese Gefühle sind real. Wir sehen keinen Film über Technologie, sondern über Menschen, Gefühle, Kultur. Alles, was im Film passiert, ist absurd und gleichzeitig real. Wir erkennen heute so viele absurde Situationen in unserer Welt. Deshalb wirkt es beunruhigend. Man schaut den Film und denkt, ja, das ist absurd. Aber es könnte eben auch alles sehr real sein.
But it's absurd, but could be real. It makes you very like displaced.
Das letzte Mal, dass wir, glaube ich, alle kollektiv über den Umgang mit älteren Menschen nachgedacht haben, das war während der Pandemie. Damals gab es die, die gesagt haben, ja, alte Menschen müssen halt auch irgendwann sterben, man kann sie nicht schützen. Andere haben wieder gesagt, gerade diese Gruppen müssen wir schützen. Wie haben denn diese Pandemie-Erfahrungen Ihren Film beeinflusst?
Yeah, that's true, because Brazil was elected by one of the worst country in terms of how leadership has ruled the country during the pandemic.
Brasilien hatte eines der schlimmsten Corona-Managements weltweit. Damals war noch Bolsonaro unser Präsident, ein Corona-Leugner und massiver Impfgegner. Er ermutigte die Menschen sogar nicht zu Hause zu bleiben, sondern schön rauszugehen. Dadurch sind viele alte Menschen gestorben, völlig unnötig und aus purer Verantwortungslosigkeit. Das war so traurig und hat unsere Gesellschaft traumatisiert. In gewisser Weise fängt mein Film genau dieses Gefühl ein. Eine Gesellschaft, die ihre alten Menschen gefährdet. Durch falsche Politik, durch Wissenschaftsfeindlichkeit, durch die verrückte Anti-Impf-Ideologie. Der Film antwortet darauf nicht direkt, sondern eher allegorisch. Er greift dieses Spannungsfeld auf. Zum einen die kapitalistische Vorstellung von Effizienz und Produktivität und zum anderen die Bedürfnisse und Fähigkeiten der alten Menschen.
The debate about productivity and elderly is a counterpoint of that.
Man kann Ihren Film Blue Trail auch als ein Werk lesen über erzwungene Umsiedlungen, nicht nur von alten Menschen. Das gilt dann, glaube ich, viel universeller, das geht darüber hinaus. Das ist auch ein sehr zentrales Kapitel in der brasilianischen Geschichte. War das beabsichtigt?
Yeah, historically we are marked about forced displacement since the Portuguese arrived in Brazil with Indian village communities suffering.
Absolut. Umsiedlung gehört zur brasilianischen Geschichte. Erst wurden indigene Dörfer umgesiedelt, als die Portugiesen kamen. Später ging es an die Quilombos, an die schwarzen Gemeinschaften, die zwar Widerstand leisteten, aber dennoch vertrieben wurden. Immer wieder Vertreibung, immer wieder der gleiche Schmerz in unserer Geschichte. Mich hat für Blue Trail interessiert, was bedeutet dieses Wissen, wenn man es durch die Augen alter Menschen sieht? Wenn wir von indigenen oder schwarzen Gemeinschaften sprechen, fehlt vielen Menschen die Empathie. Sie fühlen sich nicht verbunden. Aber alte Menschen? Wir alle werden alt. Wir alle kennen jemanden, der alt ist. Deshalb ist der Film ein guter Weg, um über Umsiedlung zu sprechen. Auch in Kriegen, wie jetzt in Gaza, sehen wir das. Es fehlt an Empathie. Ich denke aber, dass das Altern so universell ist, dass wir dadurch besser verstehen können, was erzwungene Umsiedlung wirklich bedeutet.
But when you think about elderly one, all of us, we can understand what could be a forced displacement.
Hat die Arbeit an Blue Trail auch Ihren persönlichen Blick aufs Älterwerden verändert?
Hopefully I'll be able to do what my character did.
Ich hoffe es. Hoffentlich werde ich tun, was Theresa im Film tut. Hoffentlich kann sie mich inspirieren, wenn ich alt bin. Meine Großmutter hat mich auch so inspiriert. Sie hat ihr Leben gemeistert, sie ist neu aufgeblüht. Genau so betrachte ich Theresa. Und vielleicht wird auch sie mich eines Tages inspirieren.
Sagt der brasilianische Regisseur Gabriel Mascaro, sein Film Das tiefste Blau, Blue Trail, Gewinner des Silbernen Bären dieser Berlinale, kommt Donnerstag in unsere Kinos. Die amerikanische Filmkritik und nicht nur die überschlägt sich gerade in Lobeshymnen auf Paul Thomas Andersons neuesten Film One Battle After Another. Es ist nach Inherent Vice seine zweite Thomas Pynchon-Verfilmung. Diesmal mit einem sehr entspannten Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Es ist ein Film, der nicht nur eine wilde Vater-Tochter-Geschichte erzählt, sondern zum Widerstand gegen ein Amerika aufruft, das Kritiker und Flüchtlinge unterdrückt, während weiße Eliten Macht und Land unter sich aufteilen. In den USA trifft das verständlicherweise einen Nerv. Es ist für viele der Film der Stunde. Anna Wollner stellt den Film vor und hat mit Paul Thomas Anderson darüber gesprochen.
Verdammt nochmal! Viva la Revolution!
One Battle After Another. Selten war ein Filmtitel treffender. In seinem 10. Spielfilm inszeniert Anderson eine Schlacht nach der anderen und legt mit der ersten schon die Messlatte hoch. Leonardo DiCaprio befreit als Revolutionär Bob, Mitglied der Widerstandsgruppe French 75, auf einen Schlag 200 Häftlinge aus den Fängen der US-Einwanderungsbehörde ICE. 16 Jahre später erleben wir denselben Bob, paranoid, bekifft, alleinerziehend, wie er seine Tochter Willa vor dem ehemaligen Leiter jener Einheit retten muss. Es endet in einer furiosen Verfolgungsjagd durch die Wüste.
Weißt du, was Freiheit ist?
Was?
Nichts zu fürchten.
Spring!
Mit Paul Thomas Anderson zu sprechen, Regisseur von Kultfilmen wie Boogie Nights, Magnolia oder The Master, ist ein Abenteuer für sich. Schon im digitalen Wartebereich des Zoom-Interviews sind die Pressedamen nervös, sprechen ehrfurchtsvoll nur von PTA. Und dann die Ansage, Anderson wird nur zu hören sein, nicht zu sehen. Man solle sich einfach vorstellen, man würde mit der Stimme Gottes sprechen, der Kinostimme Gottes. Und so ist es dann auch. Mit Gott spricht man erstmal über die Anfänge.
Es gab eigentlich keine richtige Geschichte. Es war eher eine Reihe von Bildern. Einen Film in der Wüste mit Verfolgungsjagden zu drehen, war ein großer Traum. Etwas in dieser Art zu machen, etwas mit dieser Energie. Das ist es, woran ich mich als Anfang dieser Geschichte erinnere. Sie lebt noch immer. Sie lebt noch immer in der Figur des Kopfgeldjägers, dessen Aufgabe es ist, Willa zu fangen und zunächst zu töten, sie dann aber wegzubringen, um sie töten zu lassen. Und dann die Verfolgungsjagd durch die Wüste.
Anderson spricht von Bildern, die ihn nicht mehr losließen. Und tatsächlich hat er sich mit One Battle After Another gleich zwei alte Träume erfüllt. Die große Verfolgungsjagd in der Wüste und die Zusammenarbeit mit Leonardo DiCaprio. Die beiden kennen sich seit über 25 Jahren, wollten schon bei Boogie Nights zusammenarbeiten, aber es kam nie dazu. Bis jetzt. DiCaprio spielt seinen Bob als Mischung aus tragischem Revolutionär und Jeff Bridges' Dude aus The Big Lebowski. Im Bademantel, mit Joint, halb Komödie, halb Abgrund. Anderson schwärmt von seinem Star, der das Publikum gleichzeitig fesseln und zum Lachen bringen könne, der im Bruchteil einer Sekunde zwischen Angst, Wut und Verwirrung wechselt.
I think the second day of shooting...
Ich glaube, am zweiten Drehtag, vielleicht war es auch der dritte Drehtag, haben wir diese Szene gedreht, in der er den Hörer abhebt, bekifft ist und sich zum ersten Mal nicht an das Passwort, den Begrüßungscode, erinnern kann.
Wie spät ist es?
Fuck. Sorry, den weiß ich nicht mehr. Jetzt nicht so pingelig mit dem Passwort. Hey, ich bin Bob Ferguson, okay? Ihr habt mich angerufen. Lass den Scheiß, ich brauch den Treffpunkt.
And sitting there next to the camera.
Ich saß neben der Kamera und war ganz aus dem Häuschen von seinem Spiel, weil ich wusste, dass er mir gerade den Grundstein für meine Geschichte gelegt hat. Er gab mir das nötige Selbstvertrauen, meine Vision umzusetzen.
For the story. Or one of them.
Eine Vision, die ihren Preis hatte. Rund 150 Millionen Dollar soll One Battle After Another verschlungen haben. Selbst Warner Brothers wusste mit diesem gewaltigen Werk zunächst wenig anzufangen. Widersprüchliche Testvorführungen, ratlose Reaktionen. Am Ende entschied man sich, den Film auf keinem der großen Herbstfestivals zu zeigen. Nicht zuletzt, weil Anderson kompromisslos auf 35 mm und die seltenen VistaVision-Kameras bestand. Eine künstlerische Haltung, die ebenso riskant wie unbeirrbar wirkt.
I had very schizophrenic ideas. On one hand I thought it would be really good for the story if it felt very.
Ich fand meinen Ansatz selbst ein bisschen schizophren. Einerseits dachte ich, es wäre wirklich gut für die Geschichte, wenn sie sich sehr dokumentarisch und unmittelbar anfühlt. Aber es gibt einen bestimmten Punkt, an dem man in die Wüste kommt und etwas braucht, das sich sehr dramatisch, sehr groß und aufregend anfühlt. Das Filmen mit diesen Vista-Vision-Kameras ermöglichte beides und verlieh dem Ganzen ein eher dreidimensionales Gefühl. Für mich ist es das, was man bekommt, wenn man mit Film dreht. Es ist einfach viel präsenter. Wenn man im Kino sitzt und es sich ansieht und es erlebt, spürt man es am ganzen Körper. Entschuldigen Sie, ich langweile die Leute mit diesen Philosophien zu Tode.
I bore people to tears with these kind of philosophies.
Und so geht es immer weiter. Anderson redet und redet, verliert sich in langen Gedanken, philosophiert über Kino, Bilder, Körper. Er ist kaum zu stoppen, doch es langweilt nicht, weil er weiß, und wir auch, dass er mit One Battle After Another wieder etwas geschaffen hat, was im Kino selten geworden ist. Ein Film, der sofort nach Klassiker riecht.
Anna Wollner sprach mit Regisseur Paul Thomas Anderson über seinen neuesten Film One Battle After Another. Für viele jetzt schon ein Film des Jahres, ab Donnerstag dann in unseren Kinos. Sie war die große Außenseiterin der Nouvelle Vague und gleichzeitig auch eine ihrer Erneuerinnen. Agnès Varda war eine Regisseurin, die das Kino immer wieder neu erfand, zwischen Politik, Kunst und sehr persönlichen Selbstporträts. Jetzt gibt es zum ersten Mal eine große Biografie über sie und ihr Leben, geschrieben von der amerikanischen Filmkritikerin Carrie Rickey. Auf Deutsch erscheint diese Biografie nächste Woche unter dem Titel Agnès Varda, Filmemacherin, Künstlerin, Feministin. Übersetzt wurde das Buch von Bert Rebhandl. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und als erstes wollte ich von ihm wissen, was ihn denn an diesem Projekt gereizt hat.
Das Projekt wurde an mich herangetragen. Ich habe mich aber sehr darüber gefreut, denn Agnès Varda, und gerade weil ich ein Buch über Godard selber geschrieben habe, war das auch interessant. Agnès Varda, das ist auch ein Thema im Buch, wird von Carrie Rickey als die große Außenseiterin der Nouvelle Vague dargestellt, dieser französischen Filmbewegung der 60er Jahre. Als eine Filmemacherin, die erst spät wirklich entdeckt wurde, so war sie eigentlich auch. Ja. Ich selber kann mich auch noch erinnern, wie dieser Film Die Sammler und die Sammlerin, das war, glaube ich, Anfang der Nullerjahre dann, ja, plötzlich tauchte da diese Video war da auf als eine sehr zeitgenössische Frau. Und dann hat man zurückgeschaut, wo kommt diese Frau eigentlich her? Und jetzt sieht man, dass sie wirklich eine Gigantin des Kinos war. Sie hat ja sogar noch früher Filme gemacht als Godard und Truffaut zum Beispiel.
Hatten Sie eigentlich beim Übersetzen das Gefühl, dass diese Varda jetzt nicht nur über ihre Filme der 2000er Jahre auch als Mensch sich für Sie nochmal neu zeigt, neu erzählen lässt? Also welche Facetten sind Ihnen da besonders aufgefallen?
Ja, also das Buch hebt ja auch darauf ab, dass sie eine große Feministin war und eine frühe Feministin war. Und natürlich wusste ich da vieles nicht so im Detail über den französischen Feminismus, aber auch über ihr Engagement mit Kolleginnen. Diese berühmte Aktion in Cannes, ich glaube 2017 war das, ja, wo sie mit echten Stars, also mit auch Schauspielerinnen eben dafür manifestiert hat, dass Cannes, gerade Cannes, oft Frauen ein bisschen noch immer unterrepräsentiert hat. Ja. Und dass sie für diese Stars, Angelina Jolie und so weiter, eigentlich zu einer Symbolfigur geworden ist. Und das war auch ein Motiv, das Carrie Rickey sehr hervorhebt.
Woher kommt denn diese Frau, für die sich ja Kunst und Leben recht schnell dann verbunden hat? Also sie hatte eine Jugend in Sète, das ist Südfrankreich. Später war sie dann Fotografin beim Festival von Avignon. Also was sind das für Bilder einer Agnès Varda, die wir in ihren frühen Jahren kennenlernen?
Ja, das ist zum Beispiel wirklich sehr interessant. Da ist das Buch ja auch wirklich biografisch gearbeitet. Da erfährt man viel, was man sonst nicht so leicht finden würde. Eine Südfranzösin, die noch durch ihre Familie, durch ihre sehr interessante Familie in den Zweiten Weltkrieg natürlich verwickelt war und die dann in Paris sich relativ schnell selbstständig gemacht hat und einen sehr eigenen Bildungsgang beschritten hat, der viel auch mit französischen Institutionen zu tun hat, zum Beispiel das Theaterfestival von Avignon, ja, oder eben eine Fotoschule, der Louvre als nicht nur ein Museum, sondern auch ein Ausbildungsort und alle diese Dinge. Ja. Und sie kam ja über die Fotografie zum Kino und war ich zeitlebens auch Fotografin und ihren originellen Weg, ja, mit auch relativ vielen bekannten Figuren, die sie da getroffen hat, zum Beispiel Gaston Bachelard, dieser berühmte Philosoph wird auch genannt. Alle diese Dinge, das ist Zeitkolorit im besten Sinne.
Sie kommt über die Fotografie zum Kino, eigentlich ein sehr natürlicher Weg, müsste man sagen, wenn man die Mediengeschichte des Kinos sich vor Augen führt. Ihr erster Spielfilm, La Pont Courte von 1954. Das Buch betont, dass Varda ihre Einflüsse für ihr Kinodenken, aber auch für ihr Filmemachen, anders als ihre männlichen Kollegen der Nouvelle Vague, nicht nur aus dem Kino, also aus dem amerikanischen, in dem Fall Kino nimmt, sondern eher Malerei, Literatur, Leben. Wird darin auch deutlich, dass sie eher neben der Nouvelle Vague stand, als vielleicht so mittendrin?
Genau, ich würde sagen, sie war tatsächlich immer innerhalb der Nouvelle Vague, was ja eine Reformbewegung war, war sie auf ihre Weise noch einmal so eigenständig, dass es auch leicht war, sie ein bisschen als Künstlerin noch einmal auszugrenzen, auch Pop. Godard war ja auch ein Pop-Artist, könnte man sagen. Truffaut wurde dann ein relativ konventioneller Spielfilmregisseur. War da, war immer die Künstlerin. Und da hat es gepasst, und das wird sehr genau beschrieben, dass sie mit Alain René eigentlich das Kino entdeckt hat. Der hat ihr dann geholfen bei den praktischen Dingen. Wie schneidet man einen Film? Das ist sehr interessant, wie das geschildert wird, wie sie dann so richtig Learning by Doing herausfindet, was ist ein Film, und zugleich aber mit der Kamera immer schon weiß, was sie braucht.
Wir haben ja schon über den Feminismus gesprochen. Sie war Feministin, sie war auch aktivistisch unterwegs. Sie hat auch über die Bewegung des Feminismus festgehalten. Und ich glaube, nicht nur die Themen des Feminismus waren ihr nahe, auch die Produktionsweise waren ihr nahe. Sie stellte gezielt Frauen ein, veränderte Strukturen. War sie dahingehend vielleicht auch eine Frau, die auch auf die Solidarität von Frauen setzte in den Arbeitsweisen des Kinos, das ja bis heute noch recht stark männlich dominiert ist?
Genau, das ist ein sehr interessanter Strang, der sich durch die ganze ihre lange Geschichte zieht. Sie wurde nie wirklich favorisiert von den Förderungsinstitutionen. Auch in Deutschland erfahre ich immer wieder von Regisseurinnen, wie schwer es ist, Produktionen hier zu verwirklichen und wie lange sie oft brauchen zwischen den Filmen. Ja. Und Wada hat darauf reagiert, auf eine interessante Weise. Sie ist so ein bisschen under budget gegangen, bis in den Bereich des Low bis No Budget. Und hat dann aber eben so kleine Verbindungen geschaffen mit Mitarbeiterinnen, mit Freundeskreisen. Sie hat ihre eigene Firma gegründet, relativ früh. Und hat eben, man könnte sagen, den Filmbetrieb, den offiziellen, den auch männlich dominierten, haben Sie ganz recht, unterwandert.
Wir lernen in dieser Biografie, und das darf man ja auch nicht unterschlagen, sie auch als Menschen kennen. Und als Künstlerin verstehen wir sie vielleicht, vor allem dachte ich mir, da wird im Buch schon ein starker Fokus gelegt, auf diese sehr intensive und auch eigendynamische Liebesbeziehung mit ihrem Partner Jacques Demy. Ich finde, die Biografie zeichnet so etwas auch wie das Leben dieses Künstlerpaares nach, nicht nur von Agnès Varda. Wie kann man eigentlich diese Beziehung beschreiben? War das wirklich großes Liebesglück?
Das würde ich schon so sagen, und es ist auch ein zentrales Thema ihrer Existenz gewesen. Gerade auch deswegen, sie ging mit Jacques Demy nach Amerika. Jacques Demy hat ein großes Werk. Er war immer viel anerkannter als sie, das muss man eigentlich schon so sagen. In der Beziehung waren sie aber einander irgendwie sie haben neidfrei miteinander umgehen können. Und dann ist er eben ja sehr viel früher gestorben als sie. Sie hat ihn um viele Jahrzehnte überlebt. Ja. Und sie hat dann auch noch viel unternommen, um sein Andenken zu wahren. Und ich glaube, man sieht da einfach, was ein Lebensmensch sein kann für jemanden. Also Jacques Demy war eindeutig ihr Lebensmensch.
Man weiß ja auch, wo sie gewohnt haben. Ich glaube, von wenigen Regisseuren weiß man, dass die Rue Daguerre in Paris so ein Bezugspunkt war, auch für die ganze französische Filmszene. Varda hatte eine Methode, die sie auch ganz konkret benannt hat, Cinécriture, also ein Schreiben mit der Kamera. Wird in der Biografie denn auch klar, was sie damit meinte und wie sich das dann auch über die Jahrzehnte verändert hat?
Ja, das wird klar. Sie hat den Begriff ja relativ früh schon verwendet. Das hat ja auch damit zu tun, dass sie natürlich in den 50er Jahren sehr stark in diese literarische Avantgarde in Paris eingebunden war. Sie kannte Nathalie Sarraut und so weiter. Ja. Aber eingelöst, sie hat ja immer Spielfilme mit Essayfilmen und Dokumentarfilmen gemischt von Beginn an. Ja, es gibt viele kürzere Filme von ihr, in denen sie originelle Dinge probiert. Und aber so richtig eingelöst hat sie diese Cinécriture vielleicht dann tatsächlich erst mit ihren Filmen nach 2000, ja, wo sie eben mit dieser Videokamera, mit ihrem kleinen Apparat, ja, tatsächlich dann schon laut denken konnte oder laut schreiben konnte.
Die Biografie zeigt auch, dass Vardas Leben, ehrlich gesagt, selbst voller Wendungen, Begegnungen, auch Glücksmomenten ist, die selbst wie ein Film wirken. Kann man das nicht so beschreiben? Ihr Leben war auch letztendlich ein Film, den sie auch geprägt hat, in dem sie auch extrem Regie geführt hat.
Genau, also ich denke, das ist für Filmkünstler, das Kino ist ein großer Zusammenhang. Und sie war selber eine Rolle in diesem Film natürlich auch, den sie mit ihrem Mann und mit allen ihren den Leuten rund um sie herum geschrieben hat. Und wer Filme macht und eingeladen wird zu Festivals, hat ein sehr interessantes Leben, unweigerlich. Ja. Und sie war an so vielen entscheidenden Punkten dabei. Sie war eben 68, 69 in Amerika. damals die Bürgerrechtsbewegung, der politische Aufruhr. Ja. Und sie war an vielen anderen Momenten dabei und gleichzeitig hat sie auch oft so eine Intuition gehabt, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu machen. Zum Beispiel dieser Film Vogelfrei, in dem Sandrine Bonnet eine Vagabundin spielt. Ja. Der hat viel von dem vorweggenommen, was in Frankreich seither als soziale Probleme oder auch als die Probleme einer desintegrierenden Gesellschaft wahrgenommen werden.
Wenn ich jetzt die Biografie gelesen habe, wo sollte ich anfangen in dieser Filmografie von Agnès Varda? Was ist so das gute Tor, um diese Frau letztendlich auch und ihren künstlerischen Weg, ihre Haltung kennenzulernen?
Ja, einerseits haben sie eh schon selber mit dem ersten Film einfach ganz vorne angefangen und das ist tatsächlich eine reiche Filmografie, die man durchaus linear sich ansehen könnte. Andererseits würde ich vielleicht tatsächlich diesen Spielfilm, diesen halbdokumentarischen Spielfilm Saint-Ouen-Niloir, Vogelfrei auf Deutsch heißt er, in den Mittelpunkt stellen und dann die Sammler und die Sammlerin, diesen noch einmal neue Horizonte für sie öffneten Film Anfang der Nullerjahre.
Sagt Bert Trepandl, Übersetzer der neuen Biografie Agnès Varda, Filmemacherin, Künstlerin, Feministin von Kerry Rickey. Das Buch erscheint nächsten Freitag im Henschel Verlag, hat 312 Seiten und kostet 28 Euro. Vielen Dank für den Besuch.
Ich bedanke mich.
Soweit unser Update aus der Welt des Kinos, das sich auch diesmal weniger als bloße Traumfabrik, sondern vielmehr als Spiegel unserer widersprüchlichen Gegenwart gezeigt hat. Nächste Woche, da schauen wir wieder hinein in diese Bilderwelten. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.